Herzlich willkommen zur 26. Episode des Management 2.0 Podcasts. Mein Name ist Simon Dückert und das wird auch gleichzeitig die letzte Episode im Jahr 2016 sein. Ziemlich genau vor 15 Jahren, nämlich am 21.12.2001, haben vier Leute zusammen die Firma Cognion gegründet. Das war damals der Professor Herbert Stojan, der Dr. Michael Müller, der Marc Hohlfelder und ich. Und zu dem Anlass, zu diesem 15-jährigen Geburtstag, haben wir am 21.12. nach Nürnberg in die Repräsentationsräume Nürnberger Altstadt eingeladen, um diesen Geburtstag auch gebührlich zu feiern. Da sind so 35 Leute ungefähr gekommen. Die Feier diente hauptsächlich dem Zweck, dass sich die alten Weggefährten einfach mal wieder austauschen konnten. Aber wir haben auch in zwei so kleinen Ansprachen mal den Blick zurück in die Geschichte geworfen. Herbert hat die Zeit vor der Gründung beleuchtet. Ich habe dann in einem zweiten Teil mal die letzten 15 Jahre ins Visier genommen und gleichzeitig auch einen Ausblick in die Zukunft gegeben. Die zwei Ansprachen haben wir aufgezeichnet und die wird es jetzt auch hier im Podcast zu hören geben hintereinander. Ich weise gleich zum Anfang noch darauf hin, die Ansprachen liefen so parallel zum Buffet, da ist aufgeräumt, abgeräumt worden. Leute sind mal nach draußen gegangen, das heißt, da gibt es so ein bisschen Hintergrundgeräusch, etwas mehr, als man das normalerweise aus dem Podcast gewohnt ist. Aber jetzt direkt in die Ansprache von Herbert.
Ja, die Geschichte der KI, in Erlangen, die beginnt so etwa im Jahr 1990. Irgendwo hat der Franzose Strauß in München mitgekriegt, dass da was Neues ist. Und er wollte natürlich Bayern als Hochtechnologieland ordentlich voranbringen. Und da wurde eben diskutiert, ob man das bayerische MIT kreieren kann. Das war aber, zu der Zeit war ich in Konstanz, in der Informationswissenschaft. Und mein Partner dort, der berühmte Herr Kuhlen, das war ein Spezialist für Informationswissenschaft, also ein gut ausgebildeter Philosoph war das, der sich viel über Wissen und Informationen und so weiter Gedanken gemacht hatte. Ich persönlich hatte auch so eine kuriose Ecke in der Philosophie, die sich von den Anwesenden wahrscheinlich überhaupt keiner vorstellen kann. Ich war nämlich marxistisch-leninistischer Philosoph. Und zumindest von der Promotion her. Eigentlich bin ich natürlich Mathematiker. Und da in Konstanz also saß ich 5 Jahre lang an meinem Buch. Ich glaube heute noch, dass mein Buch über Programmiermethoden in der künstlichen Intelligenz, ja, vielleicht das beste deutsche Buch über KI ist. den ersten Band kann man heute bei Amazon kaufen. Und wenn von den Anwesenden einmal den zweiten Band haben will, ich habe 3 Exemplare mit, ich könnte also schön rein als Geschenk bekommen. Gut, ja. Und das Kuriose war, also ich habe mich praktisch von Konstanz beworben auf diese Stelle in Erlangen, die dann im Zusammenhang mit dem Vorbis wollte ja Erlangen gut dabei sein und da haben die dann eine KI-Professur ausgeschrieben. Und das Verrückte war nun, nachdem ich den Ruf hatte und so weiter, war in der Großwetterlage der KI was Entscheidendes passiert. Was ich mir nicht hatte vorstellen können, was ich von anderen Wissenschaften auch eigentlich bisher kaum erfahren habe. Nämlich mein Fachgebiet war verschwunden. Ja, nie wieder wurde darüber was publiziert, oder ziemlich wenig jedenfalls. Mein großes zweibändiges Werk bekam ich zu 1500 Exemplaren in die Fakultät geliefert und sollte ihn einstampfen. Nur von den 1500 Exemplaren sind nur 30 da und ich wäre froh, wenn da weniger wäre. Na gut, jedenfalls, das war meine Anfangssituation in Erlangen. KI-Programmiersprachen war nicht mehr interessant, alles programmierte in C. Und was jetzt tun? Und da war glücklicherweise so, dass die 3 Universitäten, die an der Gründung von dem Vorwiss beteiligt waren, Vorwiss heißt abgekürzt Forschungsverbund für wissensbasierte Systeme, und war also praktisch von dem berühmten umtriebigen Herrn Großkreuz aus München, habt ihr den Namen schon mal gehört? Sollte man kennen, also man über bayerische Forschung was ein bisschen was sind, da muss man Großkreuz kennen. Gut, er hat also die 3 Universitäten zusammengebracht und das Verrückte und na, typisch eigentlich auch Bedauerliche natürlich war, dass ein Partner dabei war, der von KI überhaupt nichts hatte, das war Passau. Dann hatten wir in München immerhin einen Partner, der von KI was verstand, aber der zweite, das war ein Datenbankler, der hatte auch mit KI nichts am Hut, und in Erlangen waren wir eigentlich am besten. Da war der Herr Niemann, der berühmte Musterverarbeiter, Bildverarbeiter, Sprachverarbeiter, der natürlich top war, und der war dann nicht kleines Licht, also als ganz frisch gebackener Professor, dem gerade das Themengebiet abhanden gekommen war. Und da war nun hilfreich, dass irgendwelche Leute, ich würde mich aber gar nicht wundern, wenn vielleicht der Clemens Beckstein schuld war. Der Clemens Beckstein war an meinem Lehrstuhl nämlich schon angestellt, bevor ich da war. Dass der dafür gesorgt hatte, dass das Themengebiet Wissenserwerb in den Arbeitsbereich des Service gekommen war. Die Datenbankler hätten natürlich niemals KI gemacht, das machen die auch bis zum Ende nicht. Und die Theoretiker in Passau, die haben weiter ihre Theorie gemacht. Also drei Lehrschüler haben wirklich KI gemacht, sozusagen. Na gut, wir hatten also das Thema Wissenserwerb plötzlich geerbt. So, jetzt Wissenserwerb ist heute kaum noch interessant. Damals war es der große Hammer oder der große Hebel, könnte man sagen, mit dem die KI in den Weg gesetzt werden würde. Die Idee war nämlich, dass man ein wissensbasiertes System dadurch, also ein KI-System dadurch kreiert, dass man möglichst viel Wissen einbaut. Und das Wissen sollte formal repräsentiert werden. Und so eine formale Repräsentation, die sah gar nicht so viel anders aus als eine KI-Programmiersprache. Na gut, jedenfalls musste man also Leute haben, die Wissen hatten, und man müsste dann von denen das Wissen übernehmen und formalisieren können. Das war die Theorie. Und das war der Weg der KI, den ich auch in meinen Vorlesungen gelehrt habe. In jenen goldenen Zeiten, also 1992, da waren in meiner KI-Vorlesung 500 Leute. Und wir hatten 12 oder 15 Übungsgruppen voller Studenten, die KI machen wollten. Und man kam in die Übung nur rein, wenn man einen Projektvorschlag für ein wissensbasiertes System machte. Das war verrückt. Das war verrückt. Na gut, und jetzt war natürlich die Frage, wie könnte man Wissenserwerb nun machen? Da waren kurioserweise, ihr werdet es nicht glauben, die Psychologen zu der Zeit führend. Die glaubten, dass sie davon viel verstehen. Und die kamen mit den verrücktesten Ideen. Also es war die Idee, dass man den Experten bittet, alle seine Fachbegriffe einfach mal zu nennen. Und dann nach einer Woche Fachbegriffe nennen, dann zu sagen, der erste Begriff steht mit dem dritten Begriff in der Unter-Oberbegriffsbeziehung. Und der erste Begriff steht mit dem 23. Begriff in der Teilmengenbeziehung. Und was davon? Also es ist nicht verrückt. Und das war ein, also mich besonders geärgert, dazu ein Psychologe, der am GMD gearbeitet hat und der mit diesem Schwachsinn. Also die Psychologen haben natürlich tolle Theorien. Und wenn man herausfinden will, warum jemand irgendeine Störung hat, ist das vielleicht auch eine gute Idee. Ich meine, mit der Psychologe kann man das nicht beurteilen. Aber wenn man einen Experten übersitzt, na, und will Wissenserwerb treiben und hat einen Termindruck und so weiter, was alles ist, und man fängt jetzt an zu fragen, ja, was ist denn eine quadratische Gleichung und was ist ein Exponent und weiter toll, was ist Reibung, was ist Wärme, dann wird der irgendwann mal sagen, was soll das? Ne? Und das war von Anfang an meine Meinung. Meine Meinung war also, dass man versuchen sollte, möglichst schnell mit den Experten auf gleichem Niveau zu diskutieren. Eigentlich könnte man sagen, kann da sowieso bloß ein Experte Wissenserwerb betreiben. Nun, das war uns natürlich nicht möglich, aber das musste also erreicht werden und jetzt mussten dazu irgendwelche Werkzeuge. Aber man sieht schon aus dem Szenario, was ich mir gedacht habe, dass gesprochen werden sollte. Gesprochen werden. Da waren Experten und da waren wir. Und wir waren die großen Wissensrepräsentative. Das verstanden wir ja ganz gut, das Wissen nicht so gut. Aber auf der anderen Seite, der Experte verstand wieder sein Wissen gut, aber nicht so gut, wie es aufzubereiten und zu repräsentieren war. Na? Das war die Idee. Und da haben wir dann eine Serie von Werkzeugen entworfen, die dabei helfen, die beim Wissenserwerb helfen sollten. Also gedacht war ein Szenario, dass der Experte kommt, dass er Unterlagen mitbringt, vielleicht auch Objekte mitbringt, dass man die gemeinsam bespricht, dass ihm gegenüber, also der Interviewpartner steht, sitzt, der jetzt mit ihm spricht, Fragen stellt und sich natürlich vorher gut vorbereitet hat und nachher ordentlich nachbereitet hat. Und dann vielleicht noch ein Beobachter, der das Ganze beurteilt und der sich überlegt, geht das jetzt in die richtige Richtung und machen wir es gut. Na, und dann müsste natürlich irgendwie festgehalten werden, worüber gesprochen wird. Also man könnte sagen, wir brauchen so eine Art intelligentes Tonband, was das Gespräch strukturell aufarbeitet, jetzt nur in Tonspuren und wo man dann schrittweise aus diesen Tonspuren oder Tonschnipselchen oder was sie toll waren, die Wissensrepräsentation Inhalte bekommt. Das war so meine Vorstellung. Und als ich mal so eine schwache Minute habe und den Kollegen Niemann fragte, ob es denn möglich sei, so ein Programm von ihm zu bekommen, mit dem man Stichworte aus gesprochenen Texten heraussuchen kann, da hat er sich gleich gefreut, nach Steuern, wenn Sie mir ein paar Millionen geben und wir machen ein schönes DFG-Projekt, dann mache ich das gerne. Aber das hatte er nicht. Ne? Das heißt also, war dann ziemlich schnell klar, dass auch die Nachbereitung per Hand gemacht werden musste. Man müsste sich also die Interviews anhören. Man musste sich natürlich auch schriftliche Notizen während dem Interview machen und so weiter. Also man erkennt, dass für uns das Interview eine ganz, ganz große Rolle spielte, dass wir versucht haben, also den ganzen Prozess zu kontrollieren, dass es darum ging, verschiedene Ansätze der Wissensrepräsentation auszuprobieren. Das war vielleicht auch noch ein weiterer Punkt in meiner Philosophie, dass ich der Meinung war, dass nicht eine Wissensrepräsentationssprache die beste für alle Themen sein würde, sondern dass man experimentieren muss. Dass man mal Bauchlandung hat und mal wieder Erfolg hat und dass es schrittweise dann vorangeht. So. Und jetzt, das Vorwiss war ja für 12 Jahre geplant. Das habe ich vielleicht, am ersten zu Anfang noch sagen müssen. Und es war ziemlich viel gut, ziemlich viel schlecht, wie das halt bei so einer Sache ist, bei so einem Institut, wo Leute dabei sind, die von der Sache nichts verstehen. Der Geschäftsführer zum Beispiel, der hatte das Hauptziel, die Professoren zu ärgern und möglichst zu entmachten. Na? Und erst im zweiten Hieb ist es dem Boris dann gelungen, eine fantastische Geschäftsführerin zu besorgen, die berühmte Frau Dr. Berger. Wenn die von Anfang an da gewesen wäre, würde es das Boris heute noch geben, mit 200 oder 1000 Mitarbeitern. Und das wäre ungemein erfolgreich. Leider kamen die zu spät. Und dann kam ja am Ende der 12 Jahre auch die Krise. Ihr erinnert euch, da gab es doch mal eine Krise. Ne? Und das war dummerweise nicht bloß eine Wirtschafts- und Finanzkrise, wo Siemens tausenderweise die Ingenieure auf die Straße setzte, sondern auch die KI geriet in die Krise, weil eben nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt KI-Leute machten, die davon eigentlich gar nichts kannten. Ne? Also ich erinnere mich, dass ich mit Siemens-Leuten ein Expertensystem machen wollte für Transplantationsberatung. Und da war das klar, das System musste genau nach Schema F Meissen gemacht werden. Und als ich wagte zu sagen, das wissen wir noch gar nicht, oder als ich mich ärgerte, als die Doktoren der Medizin plötzlich Wahrscheinlichkeitszahlen bis auf die dritte Stelle nach dem Komma genau produzieren sollten, da krachte es. Ja, da krachte es. Na gut, also jedenfalls, und vielleicht sollte man noch sagen, die Hoffnung dabei war also nicht Wissensmanagement, wohlgemerkt, nicht Wissensmanagement. Denn das Ziel war natürlich für einen KI-Lehrstuhl damals offensichtlich ein wissensbasiertes System. Und aus der Literatur hatte man ja von dem berühmten Lokomotivreparateur Miller von General Electric gehört, der da mit Hilfe von ein paar Wissensingenieuren das fantastische Lokomotivreparaturprogramm kreiert hatte. Und dann natürlich das schon erwähnte Meissen, dass er ein Nobelpreisträger mit dabei war und das dann beriet, wie man eben Blutvergiftungen behandeln soll und so weiter. Also es gab ja, die Literatur war ja voll von den berühmten, tollen Systemen, die alles konnten. Und das hätte man natürlich selber auch gerne gemacht. Aber so, es kam leider so, dass also in den Zeiten, wo ich in Erlangen war, kein Experte kam, der mit uns ein Expertensystem machen wollte. Die Expertensysteme, die Kollegen so machten, es gab ja sogenannte Informatiker in der Umgebung, die da auch ein Expertensystem machten, das entlockte mir persönlich bloß müde Lachen oder Lächeln, aber Besseres haben wir auch nicht gemacht, weil Experten nicht kamen. Na gut, der Lehrstuhl hatte natürlich nicht nur diese Sachen, sondern es gab vieles andere. Also zum Beispiel waren wir im Planungsbereich ganz interessant und waren relativ gut und haben dann gehofft, dass wir bei Kernkraftwerken helfen könnten, wie die ihre Revisionen planen. Denn das machten die Kernkraftwerke und wahrscheinlich heute noch immer sehr pedaumäßig. Und da hätte man sehr viel Geld verdienen können. Aber leider kamen wir mit der Kernkraft im Lehrstuhl und im Vorbis bei den Kollegen nicht so gut an. Und deshalb ist dieses fantastische Projekt leider entgangen. Also was viele verschiedene Sachen machen wir. Gut, irgendwann musste dann der erste stellvertretende Forschungsgruppenleiter, Josef Schneeberger, den vielleicht einer oder der andere kennt, der musste dann gehen, weil seine Zeit halt vorbei war. Ihr wisst ja, Universitäten sind ja auf Zeitstellen nur. Und dann war da ein gewisser Michael Müller, der dann sein Nachfolger wurde. Und Michael wollte zuerst im Bereich kreativ, also Wissen, Kreation sozusagen, Erfindungssystem. Da gab es so ein ganz tolles System namens, AM, Mathematician, also heißt es. Und das war ein System, das nach dem Bericht seines Erfinders eben mathematische Theoreme erfunden hat. Nicht bewiesen, sondern neue mathematische Ideen kreiert hat. Und das Neues kreieren, das wollten wir natürlich auch gerne. Und das war zuerst das, was Michael in seiner Doktorarbeit auch versucht hat. Bis er dann eben was Bescheideneres dann verwirklicht hat. Trotzdem mit viel Arbeit. Das hat er ja auch noch, was er nicht tun. Das war dann praktisch Knowledge Discovery. Vom Wort her war es natürlich schon noch dasselbe, aber es war vom Ansatz her insgesamt viel bescheidener. Na gut, und inzwischen mussten wir ja auch darüber nachdenken, wieso kommt keiner mit zu uns und will mit uns ein wissensbasiertes System machen. Und dann kam, wie es im Leben immer so ist, die Zufälle spielen immer eine große Rolle. Es gab Verbindungen, das Forbes hatte viele Verbindungen zur Industrie in Bayern, die Münchner natürlich zur Münchner Industrie, die Passauer zur Bayerwald und was da so im Bayerischen Wald so rumschwirrt. Die Erlanger hofften mit Siemens was zu machen, lief aber gar nichts. Also mit Siemens lief eigentlich nie was von München. War so bedauerlich, denn da wäre ja unglaublich viel möglich gewesen. Ja. Und ich kann sogar noch einen draufsetzen, ich werde es nicht glauben, weil ich nicht kann. Ja? Vielleicht weiß der eine oder der andere, dass ich frisch aus dem Osten importiert war. Als ich kam, wollten wir natürlich mit Siemens Expertensysteme machen. Und ich hatte die Dreistigkeit und bin zur KWU gegangen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn wir Diagnosesysteme für Kernkraftwerke machen? Was war die Antwort von denen? Was denken wir? Am nächsten Tag war der Geheimdienst bei uns zu haben und hat die Nachbarn gefragt, wer wir denn sind. Denn ich hatte natürlich aus Fairness gesagt, was meine kürzere Vorgeschichte war. Na, na gut, also mit den wissensbasierten Systemen haben wir im Lehrstuhl keinen richtigen Erfolg gehabt, muss man sagen. Und jetzt kam also irgendwie sind wir eingeladen worden, zu Audi zu fahren. Na? Und die Situation bei Audi war ja praktisch, könnte sagen, fast spiegelbildlich ähnlich. Bei Audi waren Leute, die hatten Ärger. Die stellten fest, dass ständig die guten Kollegen weggehen, junge Leute nachkommen und sie keine Zeit haben, die zu belehren. Denn ich weiß nicht, ob wie viele von euch wissen, dass die deutsche Industrie ja nicht bloß die Produktion nach China verlagert, sondern dass die deutsche Industrie ja auch die Entwicklung raus aus dem Werk verlangt. So, und das war die Situation, ja, also da ein Riesenbedarf war, Kollegen auszubilden, diese externen Firmen zu kontrollieren, wenn man keinen Motor, 3 oder 10 Motoren entworfen hat. Ja, wie soll man denn jemanden kontrollieren, der einen Motor entwirft? Na, das kann man natürlich nur mit viel Erfahrung. Also ging es darum, wie können junge Kollegen Erfahrung bekommen. Und jetzt war eine Abteilung bei Audi, die zwar keine Motoren oder Karosserien entwarf, aber Abgasanlagen oder Auspuff. Und die hatten einen hartnäckigen jungen Mann. Na, in Audi hatten sich natürlich, wie das so im Leben ist, ihr wisst das alle, da haben sich Berater angewandt. Die machten nichts. Die gingen bloß immer von Abteilung zu Abteilung und haben in der ersten Abteilung das erzählt, was sie in der ersten Abteilung erfahren haben. Das war für Audi auch völlig. Ja, aber hauptsächlich natürlich für den Berater. Und so ein Berater hatte sich komischerweise auf Wissensmanagement eingeperrt. Und die Mitarbeiter im Unternehmen merken natürlich nach ein paar Monaten, der hat davon gar keine Ahnung. Und alle waren wütend. Und noch wütender waren sie über die Masse an Geld, die in das Thema gebracht werden sollte. Und das heißt also, da war ein riesen Ärgerpotenzial. Und wir kommen in diese Sitzung hinein und sehen den Herr Pfeiffer, wie er tobt. Und wir versuchen ihm zu erklären, dass wir nicht von der Sorte sind. Und da ist es also praktisch, ja, zu dem magischen Erleben zu kommen. Experte sucht Wissensrepräsentateur, Wissensrepräsentateur findet Experten. Also es war praktisch fantastisch. So, und dann begann also das, dass wir mehr und mehr aus die Wissensmanagement-Schiene kamen, dass die Idee, natürlich ursprünglich hatten wir die Idee, aus dem Pfeiffer kriegen wir das Wissen für einen Auspuff, Anlagen, Entwurfssystem. Wäre die Umgebung und Führung natürlich sehr unglücklich gewesen, wenn wir erfolgreich gewesen wären. Dazu ist es dann nicht gekommen. Na? Und wir haben also schrittweise in der Abteilung ja, versucht, denen bei ihrem Problem, den Nachwuchs zu belehren, zu helfen. Gut, und die Erfolge, die scheinbaren Erfolge oder kurzfristigen, man muss ja im Nachhinein sagen, so erfolgreich waren wir dann doch nicht, weil es eben doch sehr, sehr schwierige Gemengelage ist. Dieses Erlebnis, Wissensmanagement in großen Firmen, wurde von einem Kontraerlebnis bei VW, ja praktisch regelrecht ins Gegenteil, umgedreht, als wir nämlich in einem Kreis von super Motorexperten saßen. Und plötzlich stand einer von denen auf und sagte, Leute, wenn wir einen großen Unfall haben und die Amerikaner wissen, dass wir alles repräsentiert haben, dass die amerikanischen Gerichte werden das Material fordern und wir werden riesig bezahlen müssen. Da ging es also nicht um Betrug, sondern einfach nur die ganze Dokumentation, die zu einem Motor gehört, das ist eben auch das ganze Randwissen der Experten, das hätten die Amerikaner natürlich verstanden, ganz klar. Und vielleicht wäre dann irgendwo ein Komma hätte gefehlt und schon wären sie schuldig gewesen. Ne? Also das heißt, Wissenserwerb in einer wirklich innovativen Firma oder Wissensmanagement ist auch eine extrem heikle Sache. Das haben wir damals geschafft. Ne? Ja, wir haben also da in der Abgasanlagenabteilung haben wir diese Szenerie nun betrachtet von den Experten, die kamen und die von den Mitarbeitern befragt wurden und kontrolliert wurden und von den Mitarbeitern, die damals doch noch eines von der Auspuffanlage verstanden haben und wir durften also auch in anderen Abteilungen arbeiten. Nun muss man sich natürlich klar machen, dass wir ein Lehrstuhl waren, der sehr klein war. Also ich kann ja stundenlang erzählen hier, also ich muss mich doch ans Schienbein treten, Simon. Der Lehrstuhl war nämlich sehr knapp ausgestattet. Ne? Man hat mich praktisch betrogen. Ich bin mit dem Vorbiss ausgestattet worden und da haben wir ja gehört, nach 12 Jahren sind die Mitarbeiter alle gegangen. Und insofern hatten wir eine schwache Decke nur. Aber für Wissenserwerb, wenn in viele Abteilungen überall Interviews gehalten werden müssen, braucht man natürlich Personal. Und das Personal muss ja wissen, was entsteht, also praktisch eben ausgebildet sein in KI und Informatik und von formalen Sprachen und so weiter und Wissensrepräsentationen, Sprachen, was verschieden. Aber sie müssen natürlich auch Lebenserfahrung haben. Und das haben junge Doktoranden natürlich eher nicht. Das heißt, sie müssen sich auf Experten einstellen können. Sie müssen dem Experten auch mal nach dem Mund reden oder mal gegen ihn reden, je nachdem, wie es für die Sache, die gemeinsame Sache eben förderlich ist. Ne? Und da muss beim Nacharbeiten auch merken, wo man Fehler gemacht hat. Und ich glaube, so ein Wissenserwerb-Projekt durchzuziehen als Mann, der man noch nie in der Industrie war und von Autos eigentlich gar nicht versteht, das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Ne? Und das war natürlich eine schwierige Sache für den Lehrstuhl, ist ganz klar. Da hätte man einen langen Atem gebraucht und leider war Auto, also die ganze Industrie ist eine fragile Sache. Das heißt, ein Projekt, was heute Begeisterung hat, kann beim Absägen eines Managers praktisch gleich ins Abgrund passieren. Und das ist eben hin und her geschüttelt und schwierig. Manche Leute haben ihre Karriere verbunden damit, andere Leute verbinden ihre Karriere damit, das Projekt zu canceln. Und das ist also wirklich eine schwierige Sache. Ja, es ist eine schwierige Sache, so eine fragile Sache dann auch wirklich einzuführen, noch dazu, wenn man diese Gefahren alle bedenkt. Also das, ich weiß nicht, was heute von unseren Sachen bei Audi noch da sind, Aber ich glaube mal, das, was wir da in einigen Monaten hingestellt haben, das war natürlich nicht so toll. Ne? Auch klar, was Audi eigentlich dann irgendwann mal gedacht hat, was gut wäre, die waren nämlich der Meinung, wir selber müssen das Wissensmanagement machen. Sie wollten einfach ihre ganzen Mitarbeiter doppelt belasten. Die sollten A, ihre Arbeit machen und B, auch noch Wissensmanagement machen. Und ich war und bin immer ein Vertreter der Outsource-Idee. Das war sozusagen die Kernidee von dem berühmten Erlanger Modell, wo es darum gehen sollte, dass also eben die Mitarbeiter des Unternehmens möglichst entlastet werden, dass sie nicht durch das zusätzliche Projekt noch weitere Arbeit aufgehalst bekommen, dass sie nicht nacharbeiten müssen, dass sie eben in das Gespräch gehen und dann ist die Sache erledigt und alles andere machen die Wissensexperten. Das war die Idee. Und ja, also man kann im Nachhinein streiten. Jedenfalls gingen ja die Projekte ganz munter voran und es ist auch ganz klar, dass bei weniger heiklen Themen Wissensrepräsentation oder Wissensmanagement in dem Sinne und das explizit machen, also um diesen Aspekt vielleicht mal nur explizit machen, ist in vielen Bereichen natürlich eine extrem förderliche Sache, wenn eben nicht so Versicherungsprobleme gleich dranhängen und große Betriebe dann ins Schleudern geraten, bloß weil irgendwas nicht richtig bedacht worden ist. Ja gut, also es war klar, dass hier ein Betätigungsfeld sein könnte für Mitarbeiter in der Zukunft. So, und wir haben das ganze Wissen, was damals so in dem Bereich so auf den Konferenzen und in den Büchern so präsentiert wurde, verarbeitet und verstanden, dass die Hälfte davon gut war und die andere Hälfte ziemlich blöder Quatsch, weil die meisten Leute, die da arbeiten, natürlich gar keine erkenntnistheoretisch-philosophische Ausbildung hatten und gar nicht wissen konnten, was Wissen überhaupt ist und was damit zusammenhängt und wie schwierig das ganze Thema ist. Ja? Und jedenfalls, also ich erinnere mich noch, bei einer Konferenz habe ich großen Ärger ausgelöst, als ich als Sitzungsleiter da hämische Kommentare von mir gegeben habe. Aber es war wirklich so schrecklich, was da geboten wurde, dass ich einfach nicht konnte. Also kurz gesagt, hier war offensichtlich ein Thema, und ist ja ein Thema, das man konzeptionell verstehen muss, durchdringen muss, das durchaus extrem heikel sein kann, aber in vielen Fällen auch viel Freude bereitet. Man lernt viel, man sieht viele verschiedene Leute, man kann Leuten helfen. Und da lag es natürlich nahe, sich Gedanken zu machen, wie geht es damit weiter. Zu der Zeit hatte schon die erste Firma, erste Lehrstudie war schon gegründet. Da war ein Mitarbeiter, der hatte sich an der Reparaturidee festgebissen und war der Meinung, man könnte also Leuten bei der Reparatur komplizierter Systeme helfen, wenn man eben alle Aktivitäten, die ja im Zusammenhang mit der Reparatur anliegen würden, in so ein Buch des Experten zur Reparatur reinschreiben könnte. Das war der Luther Simon, der damit versucht hat, weiterzukommen. Und ich glaube, er hat dann für Siemens auch ganz gute Systeme gebaut. Ich fürchte, die wird es inzwischen auch nicht mehr geben. Der zweite, der dann eine Firma gegründet hat, das war dann der Markus, der die berühmte Firma Schema gegründet hat. Ja, und dann muss ich sagen, kam dann noch ein dynamischer Wirbelwind in den Lehrstuhl herein, so ein BWLer namens Ferdi Förtsch, der alle ansteckte damit, dass man Firmen gründen müsste. Und der vermeintlich auch darüber viel verstand. Und da war dann klar, dass hier also ein Bereich sein könnte. Und Michael, der ja auch jetzt nicht sah, dass er nun da demnächst habilitieren würde und dann großer Professor wurde, sondern der hier eben interessantes Tätigkeitsfeld sah, der machte sich da Gedanken und streckte seine Fühler aus und kam eines schönen Tages mit einem E-Techniker an, ja, der von KI ja gar nicht so viel wusste. Aber ja, auch ich habe auch mal von KI nicht viel gewusst. Und der immer optimistisch war und die Sache anpacken wollte. Und irgendwie kam auch noch ein BWLer dazu. Also ich habe ihn dann erst bei der notariellen Unterzeichnung wohl zum ersten Mal gesehen. Aber er beeindruckte eben durch seine Freundlichkeit und seine Ruhe. Jetzt, ja, wie wichtig das ist. Gut, und da wurde dann also die Firma Cognion gegründet. Ich glaube, um den Namen ging es auch zunächst noch ein bisschen hin und her. Das war durchaus nicht sofort klar, wie das sein könnte. Und den Namen hat der Michael dann erfunden. Nachdem, ja, was für einen Namen hatten wir zuerst in der Mache? Ich weiß gar nicht mehr so richtig.
Kognitum,
glaube ich, das war vielleicht, ja. Genau. Naja, und super wäre es natürlich gewesen, wenn die Audi-Projekte so schrittweise dann an die Firma hätten übertragen werden können. Na, leider eben sind die Audi-Leute zu sehr auf dieses, wir machen das selber, die Mitarbeiter müssen das machen. Komischweise haben wir eben denen damals keine Wikis präsentiert, na, wäre natürlich naheliegend, Wikis haben wir ja schon gehabt, aber ich wollte das nicht. Ich hatte ja gehofft, dass wir zuständig werden dafür und dauerhaft zuständig bleiben. Und meiner Ansicht nach wäre das auch nicht dumm für Audi gewesen, so jemanden zu haben. Wie man ja ohnehin vielleicht mal ganz generell sagen kann, vielleicht wäre es für keine Firma gut, sich mit Rechentechnik überhaupt zu befassen. Also eine Firma, die Autos baut oder eine Warenhausfirma oder so weiter. Es wäre vermutlich für alle die Firma besser gewesen, die hätten von Anfang an die ganze Datenverwaltung outgesourced. Ja, dann wäre vielleicht nicht so viel schief gegangen. Diese großartige Geschichte von der SPD-Frau über die eine Woche Stillstand bei Quelle, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Gut, hört aber nicht hierher. Ja gut, so ist es mit dem Lehrstuhl dann gewesen. Das Vorwiss kam dann zu einem dramatischen Ende. Ich erinnere mich noch, wie Michael der versammelten Mannschaft erklärte, wie viel Geld wir noch haben und wann sich jeder verabschieden muss. Wir haben versucht, die Doktorarbeiten so einigermaßen hinzubekommen. Also der Ramon, der sitzt gerade hier vor mir. Und mit Ramon habe ich immer das schwierige Thema diskutiert. Wie kann man eine Repräsentation so gestalten, dass die Informationen, die man ganz lokal an einer Stelle auf der Seite sieht, mit allen ganz weit entfernten Ecken in Beziehung gesetzt wird, mit denen sie tatsächlich in Beziehung ist. Dieses global-lokal haben wir leider nicht so richtig lösen können und ich glaube, es ist immer noch eine riesen Herausforderung. Na gut, ja, lieber Simon, ich hoffe, das ist so einigermaßen das. Ich könnte ja mal einen schlauen Zettel gucken, ob ich jetzt alles abgehage. Was für Aber ich denke schon, dass ich jetzt gar nicht so schlecht bin. Das Modell haben wir, die Audioprojekte haben wir, dies haben wir, Kognition haben wir, Gründung haben wir. Vorwiss, ja. Also um das Vorwiss kann man wirklich sagen, da kann man echt weinen. Es ist schade für Bayern, dass das nach hinten losgegangen ist. Oder dass es besten, ja, so richtig nach hinten losgegangen ist es ja nicht. Das ist aber das nicht mehr gibt. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass es in Deutschland jetzt praktisch nur noch ein KI-Institut gibt, nämlich in Saarbrücken. Und das hätten wir so auf jeden Fall meistern können. Zur KI gehört natürlich nicht bloß Lernen. Die Themen, auf die jetzt der Simon so abfährt, Wissensrepräsentation, in dem Sinne, wie wir das damals getrieben haben, ist jetzt nicht mehr so der letzte Schrei. Wir, insbesondere mit unseren ganzen Erfahrungen bei Audi, haben ja ganz wesentlich gelernt gehabt, dass es unglaublich schwierig ist. Ja, es ist wirklich schwierig. Damals geisterte die Idee, dass man insbesondere das Alltagswissen besonders leicht beschreiben kann. Viele, viele Arbeiten sind geschrieben worden, Alterswissen zu repräsentieren und man hat gar nicht verstanden, dass das eine unmögliche Sache ist. Und das ist dann am Ende mir erst richtig klar geworden, dass man Alltagswissen prinzipiell nicht repräsentieren kann. Und deshalb war nicht die Firma Cognion als für entsprechenden Projekten. Aber natürlich ist klar, dass man dichter rankommen kann. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt eine definitive Grenze nennen kann, aber dass es natürlich heikel wird. Denn es ist klar, was auch die Experten schon nicht genau benennen können, kann der Wissensingenieur dann auch nicht auf den Punkt bringen mit einer Repräsentation. Ne? Wenn der Experte fähig ist, ganz präzise was zu sagen, selbst wenn man vier Experten haben, die sich streiten, wenn die sich klar sind konzeptionell, dann kann man das so ein Thema schon bewältigen. Ja, dass der KI-Lehrstuhl nicht mehr existiert, natürlich bedauerlich. Wir hätten gerne für die kleinen Firmen in der Umgebung junge Informatiker ausgebildet und ihnen zur Verfügung gestellt. Aber nun müsst ihr euch halt selber helfen. Und wie wir gehört haben, ist ja der Simon nicht so darauf aus, jetzt 100 Mitarbeiter einzustellen. Also ich denke mal, Leute, die in verschiedene Disziplinen schon mal reingerochen haben, die offen sind, die nicht dogmatisch sind, die sind für so ein Thema durchaus brauchbar. Und vielleicht müssen sie von Wissensrepräsentation doch gar nicht so viel wissen. Ja, ich denke mal, also wenn man heute guckt, das gehört wieder mal nicht zum Thema, wie so getan wird, dass die ganze Computerei in die Schule muss, dann fällt mir das Gebiss raus, sozusagen. Ich meine, dass es viel wichtiger wäre, wenn die Schulen richtig gutes Deutsch lernen würden. Wenn die Leute ein Diktat ohne Fehler könnten, wenn sie einen guten Bericht, eine Erörterung wirklich fachgemäß gut hinkriegten, das wäre für die Wirtschaft, für die Industrie viel, viel wichtiger, als ob die Windows 7, 3, 5, 27 wissen, ob da ein Komma oder ein Semikolon zu tun ist. Ja, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Und ihr könnt euch jetzt vor dem nächsten Teil mit einer Nachspeise erstmal versorgen.
Danke dir, Herbert.
Ja, das war also unsere frühe Vorgeschichte. Sicher auch mit der einen oder anderen Geschichte, die, wie man Herbert kennt oder diejenigen, die ihn kennen, wissen, dass die so ein bisschen überspitzt formuliert war natürlich. Aber man kann schon sagen, dass die Grundidee zum Start eigentlich erstmal eine andere war. Nämlich man könnte sagen, die Outsourcing von Wissensdokumentation über diese Expert-Debriefing-Prozesse. Letztendlich würde ich sagen, dieser Aspekt, wie bekommt man Dokumentation und Repräsentation von Wissen hin, eigentlich immer noch ein Thema ist und uns auch die ganze Zeit begleitet hat. Das war in der frühen Phase der Projekte mit Audi, ging es da zum Beispiel um eine Plattform mit dem Namen LiveLink. Das war so ein Dokumentenmanagementsystem, wo wir die Evita-Systeme, also diese wissensbasierten Systeme, von denen Herbert gesprochen hat, versucht haben, da drin abzubilden. Da sind dann so HTML-Editoren eingebaut worden, also vielleicht das, was man heute so unter dem Label Wiki kennt. Das gab es da eben zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da war schon auch die Frage, wer pflegt denn dann so Wissensdokumentationen? Wer aktualisiert Lessons Learned, wenn die dazu kommen? Und im Prinzip zieht sich das bis heute durch. Wir hatten in der NoTouch zum Beispiel eine Session, da ging es darum, die Dokumentation von Barcamp-Sessions zu verbessern, weil da eben auch oft die Leute einfach sich über die Themen in der Session unterhalten und keiner mehr Lust hat, hinterher quasi noch eine Dokumentation zu verfassen, Texte zu schreiben. Vielleicht wird es mit den Instrumenten rund um Multimedia ein bisschen besser. Wir können Sachen per Video aufzeichnen, wir können Podcasts aufnehmen, aber ich glaube, das ist sicher diese Balance zwischen Wissenskommunikation und Dokumentation, etwas, was uns eine Weile noch begleiten wird. Eine gute Denkrichtung ist, glaube ich, diese Idee von In-the-Flow- und Above-the-Flow-Medien, die McAfee mal beschrieben hat im Kontext sozialer Medien oder Enterprise 2.0. Wo man sich einfach überlegen sollte, ist die Wissensdokumentation sowas, was ich neben meiner Arbeit mache, quasi wo ich extra auch Zeit dafür brauche, das wäre, was er nennt, Above-the-Flow. Oder kann man eben an bestimmten Stellen diese Medien in den Fluss bekommen, dass ich eben zum Beispiel in einem Wiki Wissen dokumentiere und dafür eben nicht mehr separat Word-Dokumente oder PowerPoint-Präsentationen mache, sondern das Medium Wiki direkt in den Workflow eingebettet ist. Was sicher auch noch wichtig ist, ist, dass man natürlich Mitarbeitern, egal jetzt ob für Wissenskommunikation oder Dokumentation, auch Zeit gibt, also so explizit ausgewiesene Lernzeit, so ähnlich wie Google das mit seiner 20% Zeit macht oder die 15% Zeit bei 3M. Denn wenn ich überhaupt keine Zeit habe, mir mal zu überlegen, was denn eigentlich jetzt die wichtigen wissensrelevanten Informationen sind, die ich aufschreiben sollte, dann komme ich in der Regel auch nicht dazu, die irgendwann mal zu dokumentieren. Also Zeit und Freiraum ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gab dann nach der Ansprache von Herbert die Nachspeise und danach bin ich gestartet und habe einfach mal die Geschichte so ab 2001 bis heute ohne Blick in die Glaskugel geworfen und die Aufnahme hört ihr jetzt.
Ja, also ihr habt ja von Herbert den einen Teil der Geschichte schon gehört. Ich erzähle euch kurz die zweite Hälfte damals, weil meine Wurzeln waren nicht im Vorbiss ursprünglich, sondern waren erstmal an der Uni Erlangen. Dort habe ich Elektrotechnik studiert. Die Elektrotechniker sind in der Regel die, wenn sie mit Maschinenbauern sprechen, belächelt werden, weil das ist halt nur so kleines Elektronikzeugs. Aber für die Informatiker waren wir die Heavy Metaler. Also waren die, die halt wirklich Hardware machen und irgendwie richtige Sachen gemacht haben. Und ich habe relativ früh angefangen, im Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen zu arbeiten, eigentlich in der Hochfrequenztechnik. Der Wolfram, wo sitzt der? Der dann später mein Betreuer war, der war in der Abteilung, da wurden so Sachen gemacht wie irgendwie Verstärker für Satellitenuplinks und digitales Radio nach Afrika geschickt und solche Sachen. Und dort habe ich angefangen zu arbeiten und das, was mir eigentlich da gut gefallen hat, war so der Umgang mit komplexen Systemen, technischen komplexen Systemen. Eigentlich gar nicht so sehr die Elektrotechnik. Und in dem Institut war es damals so, da gab es neben dem Wolfram, gab es den Hartmut Hess, der hatte irgendwie auf einmal die Aufgabe, ISO 9000 einzuführen. Das wollte unsere Zentralverwaltung. Und ich war nach dem Studium ein halbes Jahr für Bosch, erst in Brüssel und dann in Amsterdam und habe an der Bahnhofsbibliothek in Erlangen irgendwie die erste Ausgabe von der Zeitschrift Wissensmanagement gesehen und fand irgendwie den Begriff spannend. Wusste eigentlich gar nicht, was sich dahinter verbirgt und habe die Zeitschrift einfach mal gekauft. Hatte damals auch eine Freundin in Bielefeld, also ich kann bestätigen, Bielefeld gibt's. Da gab's eine Buchhandlung und in der Buchhandlung stand die erste Ausgabe von Wissen managen von Probst und Romhardt. Und den habe ich auch gekauft und das war so ein Buch, was ich damals eigentlich da verschlungen habe in der Bosch-Zeit und bin irgendwie auf die verrückte Idee gekommen, meine Diplomarbeit zu Wissensmanagement zu schreiben, obwohl ich Elektrotechniker war. Und das war erstmal gar nicht so einfach, den Institutsleiter, also den Professor Gehrhäuser, zu überzeugen, dass man das machen kann. Der war dann der Meinung, das kann man eigentlich nur machen, wenn der Titel nicht so klingt, als ob man eine Wissensmanagement-Arbeit schreibt. Was dann dazu geführt hat, dass der Titel der Arbeit vier Zeilen lang ist und der hieß Entwurf und prototypische Realisierung eines mit der Beschreibungssprache XML erstellten Werkzeugs für die Verwaltung informationstechnischen Wissens. Innen drin war aber Wissensmanagement. Also wer mag, kann hier gerne mal reinschauen. Wir werden das jetzt demnächst auch als PDF veröffentlichen. Kann man da mal reinlesen. Und was wir damals eigentlich versucht haben, war innerhalb des Fraunhofers erstmal das zu machen, was viele Firmen im Wissensmanagement als erstes machen, nämlich ein einheitliches Intranet zu gestalten, über das man mal sehen kann, was für Leute arbeiten eigentlich bei uns, was für Profile haben die, was für Fähigkeiten haben die, welche Projekte haben die gemacht, welche Lessons learned gibt es in dem Projekt. Und da hat man mit vielen Widerständen zu kämpfen gehabt, mit der IT, so wie das heute auch manchmal noch der Fall ist, mit den Kommunikatoren, mit der Personal. Also da hat sich eigentlich seit 99 so viel gar nicht geändert. Die schicken Systeme, wie Herbert gesagt hat, wie Wikis und Blogs und so weiter, das gab es natürlich noch nicht, sodass wir damals so Sachen wie Navigationsbäume und Tagging-Systeme und so angefangen haben, selber zu bauen, wofür eigentlich die ganze Zeit draufgegangen ist. Und man konnte eigentlich relativ wenig mit Leuten arbeiten. Deswegen fand ich, als ich Michael kennengelernt habe und auch die ganze Truppe vom Vorwiss, fand ich das spannend, dass es Leute gibt, die sich zwar auch mit der Technik beschäftigen, aber sich eher mit diesem ganzen Aspekt des Wissenserwerbs und der Interaktion mit den Experten quasi beschäftigen, mit der, wie Marc immer so schön sagt, der Externalisierung von implizitem Wissen. Vielleicht ein bisschen anders, als Herbert es vorhin formuliert hat, war mein Schluss in der Diplomarbeit. Ich habe überlegt, ich habe da vorne so einen kleinen Zettel reingeklebt mit einem Spruch und habe überlegt, welchen Spruch ich da reinkleben kann, nach dem, was ich in der Diplomarbeit gelernt habe. Und ich habe ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry da rein. Das kennt ihr bestimmt, wenn du ein Schiff bauen willst, fang nicht an, Holz zusammenzutragen, Bretter zu schneiden und Arbeit zu verteilen, sondern wecke in den Männern die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Also es ist ganz schwierig, so irgendwie zu kommen und zu sagen, ihr müsst Wissensmanagement machen und ihr müsst das jetzt dokumentieren. So ein bisschen wie wir im Moment die Welle auch wieder haben mit der ISO 9001. Also man muss, weil es der Standard sagt oder weil es die Norm sagt. Es geht eigentlich darum, die Leute dafür zu begeistern und irgendwie diese Idee, diesen Spirit des lebenslangen Lernens und dass das für den Einzelnen erfolgreich ist, irgendwie in die Leute reinzupflanzen. Konnte man damals noch nicht so umsetzen in der Diplomarbeit, aber das war so eigentlich mein Fazit. Als wir die Firma dann gegründet haben, ich habe überlegt, wie ich das jetzt einigermaßen kompakt, ohne eine Stunde drüber sprechen zu müssen, kann man vielleicht im Podcast nochmal aufarbeiten, habe ich so überlegt, was eigentlich wichtig war in unserer Entwicklung, ist auf der einen Seite mal so der Strang der Menschen, also die von euch, die so ein bisschen über die Namensliste gelesen haben, haben vielleicht gesehen, das sind so ganz verschiedene Charaktere und Themen, die uns im Laufe der Jahre geprägt haben seitdem. Parallel aber auch die, sagen wir mal, großen Projekte, Themen, Kunden, wo wir wirken durften. Ja, und ich habe jetzt einfach mal so ein paar rausgegriffen, die aus meiner Sicht halt wichtig waren. Als wir angefangen haben, diese ganzen, was damals Experteninterviews und Nachbereitungen dieser Experteninterviews war, es ist heute, was wir heute Expert Debriefing nennen. Wir hatten damals so richtige Redaktionsteams. Also wir haben Leute gehabt, die Interviews geführt haben, die so mit so Aufnahmegeräten schon agiert haben, Sachen transkribiert haben. Und da war die Lieselotte oder auch der Wolfgang, der ist glaube ich schon gegangen, Wolfgang Schapard. Das waren halt so richtig hardcore technische Redakteure, die Handbücher machen, die was von Informationsarchitektur verstehen, von Dokumentation, von Auszeichnungssprachen, die ja wirklich von der Stange solche Interviews gemacht haben. Damals erstmal bei Audi in der technischen Entwicklung, dann relativ schnell über die VW Coaching, bei VW auch, hieß dann damals Wissensstaffette, haben wir in 2006 den Preis Wissensmanager des Jahres gewonnen, da ist das bekannter geworden. Das war so ein Strang, wo auch Kerstin dann dazugekommen ist, die es dann weiterentwickelt hat in Richtung Projektdebriefing, Lessons Learned, was dann wiederum in die ganze Schiene Scrum, agiles Projektmanagement übergegangen ist, über Elektrobild, über den Peter damals, was sicher ein sehr guter Nährboden war, weil Peter war, Peter Kraus bei Elektrobild, heute Teil von Continental, der war damals schon der, also er war eigentlich Leiter des Qualitätsmanagements und als er mit den Ideen in Berührung gekommen ist, hat er seine Position von sich aus in Leiter Qualitäts- und Wissensmanagement umbenannt. Was bei uns so mit den Wurzeln Fraunhofer eigentlich sehr früh dazu geführt hat, über so Sachen nachzudenken wie integrierte Managementsysteme. Also zu sagen, Wissensmanagement ist eigentlich nichts, was so neben dem eigentlichen Management steht, sondern muss eigentlich die Idee des Wissens und des Lernens in das gesamte Managementsystem hineindenken. Also eigentlich so Wissensmanagement eine neue Sicht auf General Management, könnte man sagen, für das 21. Jahrhundert. Also das war so eine Station. Kerstin hat damals auch den Jam mitgestaltet, 2005. Paul war da dabei, den sehe ich irgendwo von Schäffler. Also das waren so die Ausgangspunkte, wo wir angefangen haben mit so Veranstaltungsformaten. Also das, was man heute mit Barcamps macht zum Beispiel oder Hackathons oder so zu experimentieren. Relativ schnell auch gelernt haben, dass das ganz gut funktioniert. Also dass das nicht scheitert. In dem Kontext ist auch Karl-Heinz in unser Umfeld gekommen. Heute wahrscheinlich einer der bekanntesten Barcamp-Moderatoren. Damals klang das noch nach einer ziemlich verrückten Idee, sowas wie ein Barcamp zu machen. Ich glaube, wir hatten 2006, das ist der Stefan, 2006 war, glaube ich, erste Barcamp Nürnberg. So in der Webszene war das irgendwie naheliegend, gab es auch aus dem Valley, Palo Alto, gab es so die ersten Prototypen. Aber in Firmen war das teilweise total utopisch, irgendwie zu sagen, wir machen so ein Barcamp. Da kamen sofort Leute, haben gesagt, oh, was passiert denn da und wo ist die Agenda und wir wissen ja gar nicht, was da rauskommt und so. Und das hat doch relativ lang gedauert, bis sich das dann quasi etabliert und als eine gute Idee sozusagen entwickelt hat. Dann kam irgendwann die Katrin zu uns, ganz da hinten, Katrin Ciao, aus dem Bereich Chemie. Und die Katrin war sehr stark rooted in Qualitätsmanagement. Also die hat uns nochmal so einen neuen Drive gegeben in Richtung ISO 9001 in dem Kontext prozessorientierte Ablagesystematiken. Also wie gehe ich eigentlich ran, damals dann in Projekten mit EIcare, mit Wavelight, einfach Ablagesystematik, ein ganz banales Dateisystem oder Wikis oder was auch immer, so zu gestalten, dass es irgendwie A, normkonform ist und B, ich Sachen auch wiederfinde. Also nicht nur so, man muss es so machen, sondern dass es einfach auch praktikabel ist für Leute. Das war auch so die Zeit, also so 2005, glaube ich, Paul. Wir waren eigentlich ab der Gründung bis 2005 komplett in Audi- und Volkswagen-Projekten vergraben. Das ging dann so ein bisschen auch in Richtung THW, in Richtung Bosch, Johnson Controls. Und dann sind wir sind, glaube ich, in 2003 schon mal, so wo ihr Intranet angefangen habt zu machen, aufeinander gestoßen. Aber dann ist eigentlich das Thema Expert Debriefing zu euch geschwappt. Dort dann auch bis zu Mirlach im Personalprozess verankert. Und eigentlich da, das war so der erste große neue Kunde, wo wir eigentlich so das ganze Instrumentarium von Expert Debriefing, Lessons Learned, Communities of Practice, Wiki, die sich aus dem Lessons Learned ergeben haben, Wissenslandkarte, bis eigentlich zu der Idee lernende Organisation, die da das erste Mal auch aufgepoppt ist. Ne? Also wir haben mal irgendwie so ein Thesenpapier lernende Organisation geschrieben, das ist dann aber irgendwann nicht mehr verfolgt, bis dann Kurt ist, glaube ich, wieder mit einer Masterarbeit oder einer Studienarbeit und Befragung von Managern aufgegriffen hat. Und das war eigentlich so ein Punkt, wo wir von... Ich habe nochmal geguckt, in dem Erlanger-Modell, was du vorhin zitiert hast, Herbert, war Wissensmanagement definiert als Planung, Führung und Controlling von Wissensprozessen. Das ist eine Definition, mit der wir bis dahin auch gegangen sind. Und ab dann haben wir für uns als Definition gesagt, für uns ist Wissensmanagement die Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Wo natürlich die Prozesse auch ein Teil davon sind, aber wo wir halt gesagt haben, dieser Führungsaspekt, also dieses Leute begeistern dafür, lernen ist was Gutes, Leute dafür zu motivieren, auch mal zu sagen, Lernen ist nicht, ich weiß schon, wie es geht, sondern Lernen ist experimentieren, ausprobieren, ist scheitern. Also das, was später bei Adidas im Holistic Knowledge Cycle sozusagen Innovation als Teil des Lernprozesses geworden ist. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieser Führungsaspekt. Und über das Gestalten hatten wir ja gesagt, naja, eigentlich ist das Problem an dem Begriff Wissensmanagement immer gewesen, dass ich ja das Wissen selber gar nicht managen kann, sondern das, was ich machen kann, ist Umfelder zu gestalten. Also ich kann so große, würde ich sagen, Kontextsteuerung betreiben. Ich kann irgendwie dafür sorgen, dass halt Räume da sind, wo Leute sich gerne austauschen oder Veranstaltungsformate, wo Wissen transferiert wird. Aber was da drin genau passiert, das ist ziemlich vermessen, sich das vorzunehmen, das wirklich kontrollieren zu können, geschweige denn messen oder in Euro bewerten zu können. Also da sind wir von der Definition gekippt. Danach kam dann der Silvio, der ist jetzt heute nicht da, aber der hat quasi die Idee des Wikipedia-Schreibwettbewerbs bei uns ins Wiki übertragen, hat einen Schreibwettbewerb lernender Organisationen gemacht, wo wir eigentlich mal so aus dem ganzen Sprachraum Deutsch und Englisch zusammengetragen haben, was es da eigentlich zum Thema gibt. Und seitdem ist für uns eigentlich dieses Konzept der lernenden Organisation ziemlich handlungsleitend als Vision, weil es auch, man jetzt heute haben gar nicht mehr so viele Abteilungen in Wissensmanagement auf dem Türschild stehen. Damals war das an vielen Stellen ein Problem, wenn ich eine Wissensmanagement-Abteilung hatte. Auf einmal hat man irgendwie mit den Weiterbildnern zu tun gehabt oder mit den Kommunikatoren und eben gesagt, was wildert ihr hier in unserem Pründen? So, Schulung ist unser Thema, Lernen ist unser Thema. Und die lernende Organisation war sowas, das hatte keiner auf dem Türschild. Also das hat dann so als Öffner funktioniert oder als gemeinsame Vision funktioniert. Genau, diese Expert-Debriefings, Schaeffler, wie gesagt, da war, finde ich, ist von den Sachen, die ich weiß, bisher auch der am intensivsten implementierteste Prozess gewesen, weil er eben im Personalprozess drinnen war, weil er mit einem systematischen Monitoring, wer geht, was sind die Wissensträger mit Fluktuationsrisiko. Die Metro, da haben wir das dann einen Schritt noch in eine andere Richtung getrieben, da ging es nämlich darum zu sagen, so ein Expert-Debriefing, wenn jemand geht, da repariere ich was, wo ich eigentlich viel früher schon was hätte tun können. Also mit Metro und Salzgitter ging das in die Richtung zu sagen, eigentlich müssten wir ja den Leuten, wenn sie kommen, einen Ansatz des persönlichen Wissensmanagements beibringen. Und die müssten ja regelmäßig ihre Lessons learned sich bewusst machen, die teilen ihr Wissen, was sich lohnt zu dokumentieren. Und nicht nur dann, wenn jemand geht oder die Stelle wechselt. Ja, das ist auch was, wo ich nach wie vor glaube, dass im Wissensmanagement noch zu wenig Fokus ist. Es ist sehr viel Fokus auf organisationalem Wissensmanagement, auf Bereitstellung technischer Infrastruktur nach wie vor, auf Orchestrierung von Methoden. Aber so dieses Individuelle, wo automatisch die Frage beantwortet wird, what's in it for me, die ist oft nicht im Fokus. Und ich habe den Eindruck, das wird jetzt mit so Einzug von so Plattformen wie Evernote, OneNote, also da kommen jetzt so PIM-Werkzeuge irgendwie, wo man sich da überlegt, wie strukturiere ich das eigentlich und wem gebe ich das öffentlich und wo lege ich das hin, kommt es so mehr ins Bewusstsein. Oder auch über so Selbstorganisationsansätze, Getting Things Done oder solche Sachen. Aber ich glaube, da könnte einfach noch ein bisschen mehr Fokus drauf. Dann ist der Markus noch gekommen vorhin. Markus war auch zur Schaeffler-Zeit bei uns, hat das Thema Wiki gemacht. Und Markus war eigentlich immer schon sehr stark im Bereich, also der hat uns sehr viel auf diese Idee des Webs gebracht. Kreativität, User-Centered Design, Service Design, Design Thinking. Also eigentlich so Design losgelöst von wir gestalten Häuser, sondern Design von immateriellen Dingen, seien es Prozesse, seien es Dienstleistungen. Und das passte eigentlich sehr gut. Da kam auch dieser Definitionsteil quasi Führung und Gestaltung lernender Organisationen her, weil Gestaltung ja quasi der deutsche Wort, kann man sagen, für Design ist. Und das halte ich auch heute noch für total wichtig, zu sagen, dieser Design-Aspekt, es gibt von Onaka so ein schönes Zitat, Knowledge has to do with truth, beauty and goodness. Ja, also so dieses Sachen gestalten, dass sie schön sind, dass sie gut funktionieren, dass sie was Gutes bewirken. Ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen soft, aber das halte ich für eine wichtige Idee im Wissensmanagement. Auch im Gegensatz zu sowas Technokratisches, wie viele Dokumente haben wir und wie oft sind die abgerufen worden, was so typische Metriken waren, die man damals eben hat. Also das war wichtig. Und dann kam eigentlich so die Zeit, das war so 2012, da war Paul, Christian, hatten wir so das erste Treffen, ne? Herzog Aurach. Und danach kam es dann so eigentlich zu diesem Adidas Learning Campus Projekt, Corporate University Projekt. Und was da für uns ganz wichtig war, war auf der einen Seite mal so ein bisschen diese Rolle der Corporate Rebels. Also die Grundidee, dass irgendwann mal von top down die Ansage kommt, wir brauchen jetzt systematisches Wissensmanagement oder jeder muss jetzt das tun, wir müssen das in alle Rollen einbauen. So, man hat ihn eine Zeit lang immer noch mit sich rumgetragen, aber irgendwie ist das nie gekommen. Irgendwie dieser Knoten ist nie geplatzt. Man hat immer so das Gefühl gehabt, jetzt muss es doch langsam mal kommen. Und ich weiß noch, Christian, in einem der ganz frühen Treffen hast du mal gesagt, so, egal was wir machen, wir fragen nicht vorher um Erlaubnis, sondern bitten hinterher um Verzeihung. Und das ist so ein Statement, was bei uns sehr stark hängen geblieben ist. Also, dass wir an vielen Stellen in Organisationen das Gefühl haben, das sind Wände, wo wir nicht durch können, aber so ein bisschen wie bei so einem japanischen Haus mit Papierwänden, das sind eben oft Papierwände und man kann durch die Wand gehen und vielleicht hält da mal jemand den Atem an oder zuckt, aber dann ist man durch und die Organisation hat gelernt, es ist nicht schlimm, da durchzugehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, insbesondere auch bei der Frage, wo muss das Thema Wissensmanagement verortet sein in der Organisation, wo vielleicht, sag mal, wenn man in die Lehrbücher schaut, es so gehört, in IT oder in HR oder in die Unternehmenskommunikation. Ich würde sagen, ganz oft ist das Thema da am besten aufgehoben, wo die Rebels sind erstmal, die überhaupt mal aufwühlen und Stimmung machen und die gefrorenen Eisdecken aufbrechen, wo dann rund um bestimmte Nukleose dann auch was passieren kann. Und ob das dann, ich meine, du warst damals, glaube ich, ja noch Kommunikation und bist dann zu HR, was, glaube ich, relativ egal war, wo du warst. Harald, du warst im Fachbereich, bist dann zu HR als Elektrotechniker. Also ich glaube, darauf kommt es gar nicht so sehr an, sondern es kommt eher auf die Macher an, auf die es quasi treiben aus irgendeinem Eck heraus. Na, und mit diesem Adidas-Projekt, das, was bei uns da nochmal sehr stark ins Bewusstsein gekommen ist, ist einfach was wir jetzt Community Spaces nennen. Diese Orte, diese physischen Orte, wo etwas passieren kann. Und das ist ganz egal, ob das ein Coworking Space ist, ein Hackerspace, ein Makerspace, Learning Campus. Ich glaube, diese physische Manifestation von der Idee von Kotter's Dual Operating System, also ich habe die Hierarchie, meine Funktion, wo ich bin, mein Büro, in das ich jeden Tag gehe, und ich habe daneben was anderes. Also in Soziologie gibt es diesen Third Space von Ray Oldenburg zum Beispiel. Ich habe meine Arbeit, ich habe mein Zuhause und ich habe so den Biergarten, den Pub, was auch immer. Also diese Spaces auszugestalten, was sicher auch, haben wir viel gesprochen, Coworking Space hier in Nürnberg, der dann 2011 gegründet worden ist, wo wir fast sozusagen zusammen Cognion Akademie Coworking Space eines, ne, dieses Space Design, das halte ich auch für was sicher nach dem Schritt, nachdem man mal mit so Formaten experimentiert, ne, so ein Barcamp oder ein MOOC, das sind so temporäre Spaces, wo sowas passieren kann. Aber dauerhaft physischer Space, der sowas manifestiert, halte ich auch für extrem wichtig. Und das kommt auch so langsam. Man merkt, so überall, wo mal ein Räumchen frei ist, wird ein Kreativraum gemacht, da taucht auf einmal ein Kicker auf oder steht eine Playstation drin oder ein 3D-Drucker oder irgend sowas. Das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch wieder so ein Aspekt des Raumdesigns. Und was dann so im letzten Jahr noch passiert ist, ist, dass die NoTech, die ist eigentlich seit 1999, glaube ich, habe mal geguckt, der Vorwissbeitrag damals war Werkzeuge zum Wissenstransfer und zur Wissensnutzung. Und seitdem gab es eigentlich kontinuierlich, entweder unter Vorwiss oder Fraunhofer IES oder dann eben Cognion Label, Vorträge dort. Die Bitkom hat gesagt, sie machen die NoTech nicht mehr weiter. Und die NoTech ist eigentlich das Szenetreffen gewesen, wo die Leute waren, die seit Mitte der 90er Jahre in diesem Themenfeld waren. Ja, und wo wir dann auch eine Weile überlegt haben, ich meine, ihr wisst auch, wir haben auch nicht unendlich viel Ressource, aber gesagt haben irgendwie, das darf nicht sterben. Und gesagt haben, wir wollen Verantwortung dafür übernehmen, diese Entwicklung und auch diesen Wissensbestand, der da drin steckt, alle Cases, die da behandelt worden sind, irgendwie weiterleben zu lassen. Und haben dann eben im Oktober erstmalig die No-Touch veranstaltet, erstmal klein mit 50 Leuten. Harald war da zum Beispiel, hat gesprochen. Wir haben auch so mal die Idee, weiß noch Karl-Heinz am Anfang, wir haben bei Barcamps immer gestritten, ne? Muss das reinrassig selbst organisiert sein oder kann ich das auch hybrid machen mit Vorträgen und Barcamp-Teil? Deswegen hat es mich ganz besonders gefreut, dass der Karl-Heinz gesagt hat, er moderiert es sogar, weil vor 7, 8 Jahren, glaube ich, hätte er uns zur Tür rausgeschmissen mit der Idee. Also das ist so ein bisschen die Geschichte, was passiert ist in der Zeit. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie geht's weiter? Das, was uns am meisten umtreibt, ist, wie kriegt man jetzt diese Grundidee, das Wissen und das Lernen als tatsächlich relevante Ressource für dieses Jahrhundert, muss man schon sagen. Wir sind schon mitten im 21. Jahrhundert. Wie kriegt man das viel mehr in die Breite? Wie kriegt man das viel mehr von so isolierten kleinen Orten in die Breite, in den einzelnen Organisationen, aber auch volkswirtschaftlich gesehen? Also auch auf Deutschland gesehen, auch auf Europa gesehen, eigentlich auch global. Am Ende viele Probleme, die wir heute haben, sind am Ende Wissensprobleme. Ja, auch wenn ich das soweit nicht spannen will, dass man mit Wissensmanagement die Welt retten kann. Das heißt, wir haben uns so 4 Schwerpunkte überlegt. Ich habe ja vorhin gesagt, jetzt sind wir 15, das heißt, es ist so die Pubertät zu Ende. Wir sind so halbstark, kann man sagen. Die 4 Schwerpunkte, die wollen wir jetzt eigentlich bis zu unserer Volljährigkeit mal genau ausarbeiten, wie die aussehen können. Also eigentlich so bis in 3 Jahren, könnte man sagen. Die Zeit wollen wir uns nehmen. Und das ist zum einen mal, dass wir diese Grundidee des Leitbilds der lernenden Organisation auf jeden Fall beibehalten wollen. Ich glaube, das ist ein Konzept, was weiterhin trägt. Dieses Lernen ist sehr positiv belegt, wird jetzt über so Themen wie Machine Learning und so weiter auch nochmal anders aufgeladen. Also kommt so die Idee soziotechnischer Systeme mit rein. Also das wollen wir beibehalten, weil wir halt daran glauben, dass in der was jetzt so allgemeinsprachlich mit der VUCA-Welt bezeichnet wird, also mit einer Welt, in der sich viel ändert, in der sehr viel Unvorhersehbares ist, eigentlich immer wichtiger wird, weil Lernen am Ende Anpasslernen ist und uns sozusagen erstmal in die Lage versetzt zu überleben und am Ende auch erfolgreich zu sein als Firma. Aber Überleben ist erstmal das Wichtigste. Daran angelagert wollen wir mehr auch die Geschichten erzählen rund um auf der einen Seite lebenslanges Lernen, was noch sehr stark so konnotiert ist mit älteren Menschen, die auch auf die Hochschule gehen können. Was für uns aber vielmehr die Idee ist, zu sagen, mit dem Ausbildungssiegel oder dem Hochschulzertifikat ist der Lernprozess nicht zu Ende, sondern eigentlich, was so Christian, wir haben mal gesprochen, als wir diese Gruppe hatten, diese Bench-Learning-Gruppe für das Thema Future Learning, ne, dass eigentlich in dem Moment, wo ich jemanden von der Uni übernehme, eine Corporate University dastehen muss, die sagen muss, so, wir übernehmen jetzt deinen Lernpfad und es geht bei uns weiter. Und nicht, jetzt hast du irgendwie 10 Jahre gelernt und jetzt kannst du 40 Jahre bei uns arbeiten und für uns Geld verdienen. Ja, das ist eigentlich wichtig zu sagen, lebenslanges Lernen sind auch in den 40 Jahren, wo Leute bei einer, zwei, drei X-Firmen sind und nicht geht irgendwie bis zum Berufseintritt und dann ab der Rente wieder. Und auch, ich weiß nicht, wer das gehört hat, mal die Vorlesung von dem Josef Stiglitz, dem Nobelpreisträger, Creating Learning Societies. Also eigentlich so diese Lernidee auch auf die Gesellschaftsebene zu bringen. Das sind sicher Themenfelder, in die lebenslanges Lernen gehen wir mehr rein als in Learning Society, aber diese Berührpunkte quasi, ne, von der organisationalen auf die gesellschaftliche Ebene, das wollen wir überlegen, wie man das stärker adressieren kann. Wir haben unter unserem Logo, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es dem einen oder anderen gar nicht bewusst, Michael weiß noch, wie lange wir damals gebraucht haben, uns für Namen und Logo zu entscheiden. Ich habe hier auch mal im Archiv gegraben. Ich habe hier unseren allerersten Flyer dabei. Kennst du den noch? Hey. Wissensaktivierung. Also ich glaube, das ist in der Geschichte aller Firmen der Flyer, der am längsten gebraucht hat, fertig zu werden. Ein Jahr haben wir bestimmt gebraucht, bis dieser Flyer fertig war. Wir haben viel gelacht und uns viel die Haare gerauft. Da stand Wissensaktivierung im Kern. Am Ende in unserem Logo ist gelandet The Knowledge Company. Weiß gar nicht mehr, wo das herkam. Ich würde vermuten, das war in Anlehnung an Xerox Document Company. Oder? Weißt du das noch? Ich habe überlegt, ich weiß es nicht mehr. Worauf wir auf jeden Fall gestoßen sind als Konzept über diese ganze Idee User Experience Design, User Centered Design, ist, dass in dem Moment, wo ich über User Centered Design spreche, mit dem Begriff User impliziere ich ja schon irgendeine Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und das ist eigentlich der Pfad, auf dem das Wissensmanagement herkommt. Es ging immer um quasi Interaktion mit technischen Systemen. Bei uns hat es jetzt in den letzten Monaten so der Begriff des Knowledge Experience Designs herauskristallisiert. Kommt auch so ein bisschen aus dem, wer sich so mit amerikanischer Startup-Szene beschäftigt. Da gibt's, die haben jetzt alle so Feel-Good-Manager. Da gibt's irgendwie Employee Experience Design, also Leute, die sich quasi um alle Berührpunkte Organisationen mit Mitarbeitern beschäftigt. Und für uns eigentlich der wichtige Aspekt, wie gestalte ich die Erfahrungen rund um Wissen und Lernen in einer Organisation? Und zwar von dem Eintritt, von dem Onboarding, von Schulungsprogrammen, von wie lerne ich im Projekt, welche Freiräume gibt mir meine Führungskraft zu lernen oder auch nicht. Ne, diese einzelnen Punkte, die wollen wir eigentlich sehr viel mehr beleuchten und zwar interdisziplinär. Da gibt es Punkte, da hat der direkte Vorgesetzte irgendwie eine Rolle oder jemand aus HR oder jemand von der Corporate University. Und da haben wir auch damals, weiß nicht, ob du dich erinnerst, Kerstin, mit Peter Kraus haben wir öfter mal, Elektrobit ist eine Softwarefirma, über Entwurfsmustersprachen gesprochen, Pattern Design. Und eigentlich ist unsere Idee, so eine Art Knowledge Experience Design Pattern Language zu machen, weil Patterns quasi so Muster sind, wie zum Beispiel ein Community Space, so wie The Shed bei Adidas. Und er beschreibt es, der beschreibt, wie man das machen könnte, wie man diese Erfahrungswelt gestalten kann. Und es ist immer so aufgebaut, dass das Pattern einen Verweis zu anderen Patterns hat. Also ein Community Space hat einen Verweis zum Pattern Communities of Practice oder Lerncommunities oder Working Out Loud oder Social Intranet als Teil dieser, das Community, als virtueller Gegenpart des Community Fails. Also das ist so die Idee, das was eigentlich wer den Management 2.0 MOOC mitgemacht hat, dieses Toolkit, was da rausgekommen ist mit den 74 Tools, wo sowas wie Barcamp, Lessons Learned und so weiter drinsteht, das in so eine Pattern Language zu übersetzen und die quasi auch, und das ist der dritte Punkt von vier, dann bin ich schon fertig nach dem vierten, die Intensivierung unserer Open Educational Resource oder Open Access Strategie, also zu sagen, alles, was wir an Content haben, ist frei im Internet verfügbar. Ja, das ist auch, sagen wir mal, mit Stefan zusammen, der ist ja einer der Protagonisten hier im Open-Source-Bereich. Also das ist was, woran wir halt wirklich glauben, dass wenn man diesen Impact hinbekommen will als kleiner Player, dann muss man dafür sorgen, dass die Materialien draußen sind und dass die jeder nutzen kann. Heißt übersetzt, dass ich die Sachen, egal jetzt ob eine Präsentation, eine Anleitung, ein Leitfaden, dass das alles unter offenen Content-Lizenzen einfach erstmal da ist und verwendet werden kann. Ja, und das, da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen am Ausgraben, was es da eigentlich gibt, wo man auch in Vergangenheit öfter mal Präsentationen gehalten hat oder so, die einfach völlig unbewusst im Laufwerk irgendwo landen, wo überhaupt nichts dagegen spricht, die als PowerPoint-File nach draußen zu schieben. Und zu sagen, wenn jemand was damit anfangen kann, dann soll das so sein. Wenn ich die dann auch noch anfange, also so Leitfäden, Checklisten und so weiter, alle in diese Pattern Design Language einordnen kann, glaube ich, kriegt man da nochmal einen ganz anderen Hub hinter die Verbreitung dieser Grundidee. Und den Zugang wollen wir eben schaffen über bestimmte Rollen in Organisationen. Ne, man sieht jetzt so mit dem ganzen Thema Wissensmanagement und ISO 9001, das ist was neu dazugekommen ist. Auf einmal gibt es so eine Riesenhorte von QM-Leuten, die sagen, was hat sie mit diesem komischen Wissensmanagement auf sich? So, wenn ich den jetzt in so eine Pattern Language rein einen Zugangsweg schaffen kann und sagen kann, schau mal her, hier sind so 10 Patterns und mit den Forderungen in der Norm hat das zu tun, erschließe ich auf einmal so einem QMler aus der Perspektive QM diese Welt und der kommt vielleicht über die Vernetzung der Patterns zu anderen Dingen und zu Dingen, wo man sagt, okay, da müsste jetzt eigentlich QM was mit HR zusammen machen oder mit der Unternehmenskommunikation beispielsweise. Also das ist so der dritte Punkt, die Fortschreibung. Und der letzte ist, da ist so ein bisschen der Chaos Computer Club das Vorbild, wir haben es mal genannt Cognion Academy Everywhere. Gibt nämlich im Chaos Computer Club gibt es den Congress Everywhere. Also wir wollen überlegen, wie wir die Interaktion mit uns so weit wie irgend möglich an jeden Ort und in jede Zeit verlagern können. Wir haben das angefangen durch so Vortragsrecording und so Sachen. Aber die Idee ist sozusagen, wie kann jemand, der eine Akademie in einer Firma betreibt zum Beispiel, wie kann der unsere Ideen und Inhalte einfach bei sich sichtbar machen? Durch Displays, die irgendwo hängen, durch QR-Codes, die man irgendwo hinhängt, durch virtuelle Bibliotheken. Also gibt es einen riesen Pool von Ideen, wie ich das machen kann, ohne dass wir da irgendeine Ownership für haben müssen. Also ohne dass wir anfangen müssen, in jeder Stadt, in jedem Land irgendwo Niederlassungen zu gründen. Sondern wie kann ich Sachen nehmen, so ein bisschen wie ich mir eine Open-Source-Software runterlade. Aber da ist es, glaube ich, einfacher als bei einer Idee. Idee runterladen ist schwieriger. Also wie kann ich das hinbekommen? Und da ist eben jetzt im Kontext von dem Chaos Communication Kongress, wird da sehr viel gemacht. Wie kann ich dieses Event in Hamburg mit 13.000 Leuten, wie kann ich das an alle Orte in Deutschland bringen? Wie kann ich das in euer Wohnzimmer bringen? Übersetzt, wie kann ich es an den Arbeitsplatz bringen? Also das sind so die vier Felder, wo wir uns natürlich wünschen würden, auch möglichst viele davon nach wie vor mit euch gemeinsam zu machen. Also wenn das irgendjemand anspricht, wenn irgendjemand sagt, Mensch, da ist jetzt ein Aspekt dabei, der würde mich interessieren, da sind wir auf jederzeit offen dafür. Und ich würde gern schließen auch wieder mit einem Zitat von Dread Pirate Roberts, wer den nicht kennt, der muss seinen Digitaltest nochmal neu machen. Sollte man heute kennen. Also er hat mal kurz bevor er verhaftet worden ist, gesagt, wird das, was wir vorhaben, über Nacht geschehen? Nein, wird es nicht. Wird es während unserer Lebzeit geschehen? Ich weiß es nicht. Ist es wert, bis zum letzten Atemzug dafür zu kämpfen? Natürlich. Wenn man gesehen hat, was möglich ist, wie könnte man etwas anderes tun? Und das ist für mich eigentlich der wichtige Punkt. Wenn ich vor 10 Jahren hätte sagen müssen oder aufschreiben können, wo ich mir wünschen würde, dass wir heute mit dem Thema stehen, wäre das wo ganz anders. Aber die Tatsache, dass wir heute noch nicht stehen, ist kein Grund aufzugeben, sondern ist eigentlich eher ein Grund, Eingang hochzuschalten und nochmal Gas zu geben. Ja, und ich hoffe, dass da möglichst von euch viele mitmachen und ihr wiederum eure Umfelder begeistert, weil ich glaube, nur so wird aus dem Thema eine Massenbewegung. Danke und hoffentlich sehen wir uns in 3 Jahren dann zu unserem volljährigen Geburtstag dann mit hartem Alkohol wieder. Merci. Und für diejenigen, die sich gefragt haben, was es mit der Farbe auf sich hat, wir hatten ja auf Twitter angekündigt, dass ich mit der Neuausrichtung oder mit der Justierung auch die Leitfarbe ändert. Also es gab einen Haufen lustige Tweets, aber der lustigste war von Christoph Lindhorst von Audi. Der hat geschrieben, neue Farbe, what? Ich habe gerade meine Küche in Orange gefliest. Also um das als letztes aufzulösen, wir hatten bisher als Farbe 60% Magenta und 100% Yellow. was in vielen Fällen dazu geführt hat, dass man das nicht so ganz gut abbilden konnte, dass das zu rot rauskommt. Und wir haben uns überlegt, die Farbe, die im MS Office Color Picker am nächsten an unserem liegt, ist das Orange ganz oben und das hat den Code
#ED7D31.
Orange bleibt bestehen.
Ja, und in meinem Teil, da ist mir auch ein kleiner Fauxpas passiert. Wir hatten eigentlich die Ansprache ein bisschen früher geplant, aber wegen Stau kamen einige Leute später, dann hat sich das verspätet und ich habe versucht, nicht allzu viel Zeit zu brauchen, was aber dazu geführt hat, dass ich nach hinten raus einige doch wichtige Stationen vergessen habe. Da war zum Beispiel der Ulrich Schmidt, über den ich noch was sagen wollte, mit dem ich 2013 den Podcast Knowledge on Air gestartet habe. Der Lothar Becker, der auch Gast war, der war bei uns, hat das Thema Benchlearning gemacht. Mit ihm und seinem Kollegen, dem Thomas Röllicke, zusammen haben auch das Buch FAQ Wissensmanagement geschrieben. Und natürlich auch der Benedikt Scherer, der jetzt schon seit über 5 Jahren das Thema internes Community Management begleitet, auch intensiv bei Audida aktiv ist, in der Betreuung an internen Community, aber auch in der Ausbildung von Community Managern. Und eigentlich die ganze neuere Audi-Geschichte der Projekte, das beginnt so 2006 mit einem Projekt Wissensstrukturierung, damals mit der Frau Angsmann, wo man sich mal überlegt hat, wie sehen eigentlich so Wissenslandkarten aus, nach denen ich Informationslandschaften strukturieren muss, gefolgt dann von Vorklärungsprojekten, wo es darum ging, Intranet der Zukunft, wie soll das eigentlich aussehen, da waren Stefan und Iris dabei, die waren auch auf der Feier gewesen und dann so ab 2013, vielleicht Ende 2012, das ganze Thema soziales Intranet, Enterprise 2.0 bei Audi, da gibt es ja die Vorträge von der NoTech, mit dem Frank Günther zusammen, Annette, Mike waren da auch da. Das sollte an der Stelle auf jeden Fall noch erwähnt werden. Da werde ich auch in den Shownotes die Links setzen auf die Vorträge aus der jüngeren Geschichte. Ja, zu der ganzen Feier gibt es auch noch auf cognion.de einen Blog. Einfach mal nach cognion 2.0 suchen. Dort bei uns auf der Webseite, dann findet man den mit ein paar weiteren Informationen. Da ist auch so ein kleiner Feedbackbogen verlinkt. Da würden wir uns freuen, einfach von euch Feedback zu bekommen, was ihr in den letzten 15 Jahren an unseren Aktivitäten gut fandet, aber auch welche Wünsche ihr vielleicht für die nächsten 15 Jahre habt. Und wenn wir beim Thema Feedback sind, vielleicht auch gleich noch der Hinweis für diejenigen, die iTunes nutzen. Da wäre es schön, einfach mal nach dem Management 2.0 Podcast zu gucken, uns eine sinnvolle Anzahl von Sternen vielleicht zu geben, also zu bewerten und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben, weil das dazu führt, dass mehr Leute den Podcast einfach finden können im iTunes Store. Ja, dann bleibt mir am Ende nur noch, euch erholsame Feiertage zu wünschen und natürlich einen guten Start in ein oranges Jahr 2017.